Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ist eine von euch DSF ein Begriff? DSF, ich habe mal nachgeguckt, das kann für verschiedene Sachen stehen, zum Beispiel auch für das Dubai Shopping Festival oder für den Verein Depot Schienenfahrzeuge Koblenz. Aber was ich meine, ist das deutsche Sportfernsehen. Einige Fernsehgucker unter euch kennen es vielleicht noch, heute bekannt als Sport 1. Und was hatte dieses DSF, dieser Sender, als Slogan? Kann sich einer daran erinnern? Nicht so die Fernsehgucker unter uns, merke ich. Der Slogan war mittendrin statt nur dabei. Und wahrscheinlich sollte es widerspiegeln, die Berichterstattung über den Sport, die ist so gut, als würde man sich fühlen, dass man mittendrin ist, als würde man auf dem Fußballplatz stehen oder auf dem Basketballplatz und nicht nur Zuschauer sein. Das Predigtthema für heute ist ähnlich, aber nicht gleich. Ihr seht schon angeschrieben. Das heißt, mittendrin oder nur dabei. Und ich möchte mit euch mal zusammen das Ganze in Gemeindemitgliedschaft betrachten. Und zwar praktizieren wir hier als KFB Gemeindemitgliedschaft und hatten ja schon Anfang des Jahres ein Kompass-Seminar, also ein Kompass von Richtungsweisung, das uns sagt, ja, wie ist denn eigentlich unser Gemeindeverständnis? Was leiten wir aus der Bibel ab? Und was in dem Seminar nicht so drin vorkam, meiner Meinung nach, ist, ja, warum sollte ich denn überhaupt Gemeindemitglied werden? Was sind denn die biblischen Gründe dafür? Und genau das wollen wir uns heute mal etwas genauer angucken. Wo muss ich klicken? Ja, okay, wunderbar. Genau. Bevor wir auf Gemeindemitgliedschaft kommen, nochmal kurz zur Gemeinde, wie der Begriff in der Bibel, also Ekklesia, verwendet wird. Und dort lesen wir zum Beispiel in Römer 16, ab Vers 3, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus, die in ihrem Haus zusammenkommt. Also wir sehen, hier ist Gemeinde eine Versammlung, die in ein Haus passt. Also ich schätze mal eine relativ kleine Gruppe, aber sie wird schon als Gemeinde bezeichnet. Eine Hausgemeinde, wenn man so sagen möchte. Gucken wir uns eine weitere Stelle an. Hier steht in Apostelgeschichte 9, ab Vers 31. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Also hier sehen wir der auch wieder Singular, die Gemeinde. Es ist aber eine ganze Region angesprochen, ja, nämlich ganz Judäa, Galiläa und Samarien. Das ist schon sehr viel größer wahrscheinlich als das, was nur in ein Haus passt an Leuten. Wahrscheinlich auch viele kleinere Gemeinden, die dort dann als die Gemeinde bezeichnet werden. Gucken wir uns eine weitere Stelle an. Die steht in Epheser 5, 25. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben hingegeben, er hat sein Leben für sie hingegeben. Da ist die Frage, hat Christus sein Leben jetzt nur für eine bestimmte Gemeinde hingegeben, zu einer bestimmten Zeit? Nein, das passt nicht. Die Gemeinde meint hier alles zeitlich umfassend, was Gemeinde ist, und alles, was weltweit, was Gemeinde ist. Also alle Christen, alle Nachfolger sind hier die Gemeinde. Was können wir daraus schließen? Wir hier als, wenn der Begriff so austauschbar in der Bibel verwendet wird, können wir sagen, ja, das ist, die lokale Gemeinde ist ein Teil der weltweiten Gemeinde, der zeitlich allumfassende Gemeinde. Ich habe euch hier ein Stück Kuchen mitgebracht, nur digital, wo man sehen kann, ja okay, das Stück ist Teil vom Ganzen. Und das, was an Verheißung, an Privilegien oder an auch Mahnungen für die gesamte Gemeinde gilt, gilt auch für uns als lokale Gemeinde. Also, wenn wir hier schreiben oder wenn hier geschrieben wird, dass Christus für die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für sie hingegeben hat, dann gilt das auch für uns hier heute als KfB, dass Christus auch uns so sehr geliebt hat und sein Leben für uns hingegeben hat. Jetzt habe ich hier was von lokale Gemeinde geschrieben. Das möchte ich nochmal als Grundlage für diese Predigt definieren. Und zwar schreibt Jonathan Lehman in seinem Buch Gemeindemitgliedschaft die Definition von lokaler Gemeinde, die da folgt ist. Eine lokale Gemeinde ist eine Gruppe von Christen, die sich regelmäßig im Namen Jesus versammelt, um sich gegenseitig durch die Predigt und die Gnadenmittel, Taufe und Abendmahl, die Zugehörigkeit zu Jesus Christus und zu seinem Reich offiziell zu bestätigen und zu beaufsichtigen. Man könnte wahrscheinlich viele Predigten füllen, allein mit Bibelstellen, woraus sich diese Definition ableitet. Aber da ich den Rahmen nicht sprengen möchte und mich auf Gemeindemitgliedschaft konzentrieren möchte, lasse ich das mal als Grundlage sozusagen stehen, damit ihr im Kopf habt, was ich in dieser Predigt unter lokaler Gemeinde verstehe und wenn ich dann darüber spreche, dort Mitglied zu werden. Generell der Begriff Mitgliedschaft oder Mitglied ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen sperrig. Ja, man denkt an irgendwie einen Verein oder den ADAC, also irgendwie so ein sehr weltliches Konzept, wo ich beitrete, ich zahle vielleicht einen gewissen Mitgliedsbeitrag oder habe sonstige Pflichten und ich bekomme zum Beispiel beim ADAC eine Dienstleistung dafür. Also wenn ich irgendwo auf der Autobahn eine Panne habe oder sowas, kann ich den ADAC rufen und der schleppt mein Auto ab und ich habe keine weiteren Kosten dafür. Also das, was man vielleicht unter Mitgliedschaft verbindet, ist nicht irgendwas, was so richtig zur Gemeinde passt. Mitgliedschaft ist auch ein Begriff, der zu kurz kommt für das, was die Bibel eigentlich unter Mitgliedschaft versteht, aber unter Teil der Gemeinde sein, Teil des Ganzen werden, so habe ich es dann genannt, der das ausdrücken soll. Die Bibel hat eine sehr reichhaltige Information zur Gemeinde und ein sehr reichhaltiges Bild, wo dieser Gedanke von Mitgliedschaft immer zu kurz greift. Deswegen möchte ich lieber sagen, okay, jetzt hier im Rahmen der Predigt, wir betrachten es als ein verbindlicher Teil der Gemeinde werden. Warum sollte ich verbindlicher Teil der Gemeinde werden? Was wir hier als KfB als Mitgliedschaft bezeichnen, was vielleicht in einer anderen Gemeinde anders heißt, aber denselben Grundgedanken hat. Und dazu möchte ich mit euch mit einem Beispiel einsteigen. Ihr seht hier ein Bild von einer Fußballszene. Und ich gehe davon mal aus, dass jeder hier gut verstanden hat, was Abseits ist und das auch erklären kann. Nein, keine Angst. So kompliziert wird es nicht. Man muss nur verstehen, beim Fußball werden Tore geschossen. Ja, da habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Ja. Und die Frage ist, wann zählt ein Tor als Tor? Ja, wir sehen ja hier, bei diesem Tor gibt es eine Linie, die zwischen den Pfosten gezogen wird. Und die Definition, soweit ich sie im Kopf heißt, der Ball muss mit vollem Umfang hinter der Linie sein. Was meint das? Also wenn ihr euch diesen Fußball von oben vorstellt, dann könnt ihr mit der Linie einen Kreis drüber ziehen. Und diese Projektionsfläche, dieser Kreis, darf diese Torlinie nicht mehr berühren. Er muss klar dahinter sein. Dann wird es als Tor gezählt. Ja. Gibt es beim Fußball denn irgendwie halbe Tore, wenn der Ball nur zur Hälfte über der Linie ist? Oder gibt es zwei Drittel Tore? Eigentlich ja nicht. Gibt. Entweder ist es ein Tor oder nicht. Also es wird sogar recht viel dafür getan, um das genau zu ermitteln. Technologie, Kamera, ein Chip im Ball, um zu sagen, war das jetzt ein Tor oder nicht? Zählt es 1-0 für diese Mannschaft oder nicht? Und ich denke, ähnlich klar ist auch das Bild, was wir in der Bibel sehen. Entweder sind Leute Teil der Gemeinde oder sie sind es nicht. Dafür habe ich uns auch noch ein paar Bibelstellen mitgebracht. Die erste steht in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also was lesen wir hier? Gott fügt Menschen seine Gemeinde hinzu. Wird sogar konkret benannt, etwa 3000. Also die Gemeinde hat mitgezählt, hat Aufzeichnung gemacht. Die Gemeinde wusste, wer dabei ist. Es war klar für sie. Wir lesen nicht, dass da steht, und die Leute entschieden sich dafür, Teil der Gemeinde zu werden. Die Argumente waren klar, sodass sie Teil der Gemeinde werden mussten. Dann hier steht, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde. Und so mehr ich die Bibel studiere, desto mehr zeichnet sich eigentlich das Bild für mich ab, dass Gott den Anfang machen muss. Ja? Ohne dass Gott eingreift, ohne dass sein Wirken geschieht, erkennen wir ihn gar nicht. Wir sehen gar keine Notwendigkeit, ihm zu folgen oder auch in seine Gemeinde zu kommen. Es ist Gottes Wirken, das wirklich Menschen vorbereitet und in die Gemeinde hinzufügt. Eine andere Stelle steht in Apostelgeschichte 14, Vers 27. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Wir können bestätigen, sagten sie, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Also ganz praktisch, wenn man etwas berichten möchte und man möchte es der Gemeinde berichten, muss man die Gemeinde zusammenrufen. Aber dafür muss ja auch klar sein, ja, wer gehört denn eigentlich zur Gemeinde? Ja, wen muss ich denn rufen, wen nicht? Wer fühlt sich übergangen und wer nicht? Es muss klar sein, wer ist Teil der Gemeinde und wer nicht. Auch hier für uns, heute, ganz praktisch, ja, wenn wir sagen, möchten eine Gemeindeversammlung machen. Wir müssen doch wissen, wer ist dabei. Und zählt es dann nur, wenn man sagt, man kommt einmal im Monat in Gottesdienst. Ist man dann schon Teil der Gemeinde? Oder muss man jeden Sonntag in Gottesdienst kommen? Ist man dann Teil der Gemeinde? Oder muss man jeden Sonntag in Gottesdienst kommen und irgendwo mitarbeiten? Ist man dann Teil der Gemeinde? Ja, also es wird sehr schwierig, da die Grenze zu ziehen, wirklich zuzuordnen. Wer ist denn jetzt Teil dieser Gemeinde? Wer macht es denn verbindlich und wer nicht? Und deswegen ist dieses Konzept, was wir dafür haben, halt die Mitgliedschaft, um das einmal wirklich offiziell zu machen, um dieses Fest zu machen, dass klar ist, wer ist dabei und wer nicht. Eine weitere Stelle steht in 1. Korinther 5, Vers 1. Mir ist noch etwas berichtet worden. Es gibt bei euch doch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Und da spielt ihr euch immer noch groß auf? Solltet ihr nicht vielmehr beschämt und traurig sein und den, der sich so etwas hat zu Schulden kommen lassen, aus eurer Gemeinschaft ausschließen? Das, sowas lesen wir auch in der Bibel. Also eine Gemeinde in der Anfangszeit, zu der Paulus geschrieben hat, hier in Korinth, da passieren auch solche Dinge. Er nennt es einen unglaublichen Fall von Unmoral. Ich benutze die neue Genfer Übersetzung, steht Stiefmutter. Im Originaltext steht, glaube ich, die Mutter seines Vaters, was so ein bisschen offen lässt, ob es jetzt eine geschiedene Frau ist oder eine Witwe. Klar ist, es ist nicht seine eigentliche Mutter, sonst würde sie so bezeichnet werden. Ja, aber allein sozusagen mit einer Frau oder ehemaligen Frau seines Vaters ein Verhältnis zu haben, zusammenzuleben, ist auch etwas, was, glaube ich, vielen Leuten, die Gott nicht kennen, hier in dieser Welt sehr stören würde. Ja, das geht einfach gegen den moralischen Kompass. Und für Gottes Gemeinde gilt das natürlich dann erst recht. Ja. Des Weiteren sehen wir hier, dass von Gemeinschaft gesprochen wird. Wortwörtlich heißt es, glaube ich, aus eurer Mitte. Aber da Paulus ja hier direkt an eine Gemeinde schreibt und davon schreibt, ihn aus der Mitte herauszurufen oder auszuschließen, können wir das, glaube ich, schon auf die Gemeinde oder beziehen und dass es sich da um eine Person handelt, die als Teil der Gemeinde gesehen wurde. Jemanden auszuschließen, das ist natürlich überhaupt nichts Schönes, aber es ist manchmal notwendig, um die Gemeinde reinzuhalten, um das Zeugnis nicht zu beschmutzen. Und man kann doch nur jemanden ausschließen, wenn er vorher Teil davon war. Man kann doch nur sagen, ja, diese Person ist es dann nicht mehr, wenn sie vorher dabei war, wenn sie vorher Teil der Gemeinde war. Also dieses aus der Mitte der Gemeinschaft sagt, es gab wohl einen festen Kern, wo klar war, wer zur Gemeinde gehört. Also der erste Punkt, Teil des Ganzen werden, weil es dem biblischen Bild von Gemeinde entspricht. Der nächste Punkt heißt, Teil des Ganzen werden, weil Jesus seine Gemeinde baut. In Matthäus 16, ab Vers 13, lesen wir Folgendes. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Noch ein Text, in dem viel drinsteckt. Ich habe gelesen, es wurde sehr viel darüber diskutiert, ob Jesus jetzt auf Petrus direkt seine Gemeinde baut oder auf das Bekenntnis. Der Autor Jonathan Lehman, den ich auch schon zitiert habe, ist der Meinung, dass es auf beides ist, dass Jesus auf Menschen baut, Menschen zufügt, die ihn bekennen, dass beides notwendig sein muss. Ja. Aber mir geht es jetzt in dem Text gar nicht so sehr um Petrus, sondern darum, welche Aussage Jesus hier trifft. Nämlich, er wird seine Gemeinde bauen. Jesus selbst ist es, der baut. Das sind nicht irgendwelche Menschen, die andere Menschen erreichen und dadurch hinzufügen, sondern er selbst ist es. Und es ist sogar so, dass hier geschrieben wird, das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Wie heißt das jetzt, dass keiner sterben wird? Ich glaube nicht. Auf die Gemeinde bezogen heißt es, dass diese weltweite, diese allumfassende Gemeinde nicht ausgerottet wird, nicht so wie alles andere einmal zu Ende gehen wird, tot sein wird, sondern dass Jesus sie bewahrt, weil er selbst der Baumeister ist, der sie baut. Also er gründet seine Gemeinde. Nächste Bibelvers steht wieder in Apostelgeschichte 2, diesmal ab Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir denn jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Hier möchte ich einen Zusammenhang herstellen. Hier steht in Vers 38, jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Also Jesus Christus und die Taufe darin ist der Anfang des Glaubens. Jesus Christus ist das Zentrum des Glaubens und ja, die Taufe macht wirklich den Anfang, als sie fragen, was sollen wir dafür tun? Und daraus folgt, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und diese Zusage der Sündenvergebung und des Heiligen Geistes, für wen gilt die? Wir lesen es am Ende. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Also Das ist eine Zusage direkt für die Gemeinde. Und wir lesen auch, dass Gott die Menschen ruft. Also er baut seine Gemeinde und er ruft sie hinzu. Der nächste Vers steht in 1. Korinther 5, Vers 4. Im Namen von Jesus, unserem Herrn, sollt ihr eine Versammlung abhalten. Ich werde in Gedanken daran teilnehmen und Jesus, unser Herr, wird mit seiner ganzen Kraft zugegen sein. Das ist doch ein schöner Vers, oder? Jesus wird mit seiner ganzen Kraft zugegen sein. Sowas könnte ja auch auf irgendeiner Grußkarte stehen oder so. Wenn wir uns den Kontext angucken, dann ist es genau das, was ich vorhin schon mal gelesen habe, nämlich, dass es da um diesen Fall von Unmoral ging und wo Paulus davon spricht, jemanden aus der Gemeinde auszuschließen. Da, zwei Verse später, schreibt er davon, und das ist immer noch dasselbe Thema, eine Versammlung abzuhalten, dass er in Gedanken daran teilnehmen wird und Jesus mit seiner Kraft zugegen ist. Warum konnte Paulus das schreiben? Ich denke, immer da, wo sich Leute im Namen von Jesus versammeln, da ist Jesus automatisch mit seiner anwesend, mit seiner Kraft. Ja, er hat ja versprochen, bei der Gemeinde zu sein. Und hier sehen wir es nochmal, dass es ganz konkret ausformuliert ist, dass er auch sogar mit seiner Kraft anwesend ist. Also wenn wir es zusammenfassen, ist es, dass er die Gemeinde gründet, dass er Menschen hinzuruft und dass er mit seiner Kraft anwesend ist. Also Jesus selbst im Zentrum, das hat er seiner Gemeinde zugesagt und das ist ein weiterer Grund, warum man sagen sollte, ich möchte verbindlicher Teil einer Gemeinde werden, ich möchte Teil des Ganzen werden. Der nächste Punkt ist Teil des Ganzen werden, weil es unser Zeugnis bestätigt. Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen und möchte euch als erstes aus Matthäus 5, Vers 47 und 48 vorlesen. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Als ich das bei der Vorbereitung gelesen habe, habe ich gedacht, das sind ja echt sehr starke Worte. Vollkommen sein, perfekt sein. Das ist jetzt ein Aufruf dazu, keine Fehler mehr zu machen, sich absolut perfekt zu verhalten. Das ist doch gar nicht möglich. Aber wenn das gar nicht möglich ist, warum sagt Jesus das hier? Ich denke, es ist, weil wir als seine Nachfolger Jesus auf dieser Erde repräsentieren. Gott sagt, wir sind sein Volk und schaut auf dieses Volk, schaut, wie ich mit diesem Volk umgehe und ihr werdet sehen, wie ich bin. Und wenn wir Jesus repräsentieren, dann geht das natürlich nur als perfekter Repräsentant. Wenn wir selber perfekt sind, dann wären wir wirklich ein würdiger Repräsentant. Dann wäre es wirklich okay zu sagen, ja, diese Person vertritt Jesus würdig. Das ist aber nicht möglich. Das ist auch klar. Aber es zeigt uns diesen Anspruch, den wir haben sollten. Ja, wir sind wirklich Repräsentanten und wir sollten bei unserem Leben ganz genau hinschauen und immer wieder an den Stellen, wo wir Verfehlungen machen, haben, offen um Vergebung bitten und bei dem, was Gutes geschieht, auf Jesus hinweisen, auf sein Werk in uns hinweisen, was er Gutes getan hat, weil wir damit anderen Menschen Zeugnis geben. Genau, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also der erste Punkt, Jesus baut sein Reich und wir repräsentieren ihn. Dafür habe ich auch nochmal den nächsten Vers. Der steht in Kolosser 3, ab Vers 9 und 10. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild immer ähnlicher werdet. Ja. Wir werden fortwährend erneuert. Das ist ja ein Prozess. Er schreibt das ja an die Gemeinde, die noch da ist. Es ist ein Prozess, der jetzt schon startet oder gestartet ist. Ja, dass wir das alte Gewand ausgezogen haben und das neue angezogen haben. Ja. Ein Mensch, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild immer ähnlicher werdet. Warum sollen wir denn seinem Bild immer ähnlicher werden? Was hat das denn für einen Zweck hier auf der Erde? Wir werden ja dadurch nicht mehr oder weniger gerettet. Aber es dient diesem Zweck der Repräsentation. Wir sollen ihm immer ähnlicher werden, weil wir ihn als sein Volk hier repräsentieren. Und deswegen ist es gut, wenn wir möglichst nah rankommen. Das schaffen wir natürlich nicht von uns aus. Das muss Gott in uns schaffen. Aber es dient dazu, einen immer besseren Hinweis auf das zu geben, was Gott ist. Ja, nämlich absolut herrlich und makellos. Also wir repräsentieren ihn. Nächster Teil steht in Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit euren gesetzlosen Treiben. Ich erschrecke immer ein bisschen, wenn ich diese Verse lese, weil ich denke, ja, wenn da schon Leute sind, die wirklich prophetisch geredet haben oder die Dämonen ausgetrieben haben, dann wäre das doch absolutes Zeugnis für Jesus. Ja? Aber er sagt, es kommt nicht darauf an, sondern es kommt darauf an, nur der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wenn Jesus sein Reich baut, seine Gemeinde baut, dann ist das ja kein weltliches Reich, so wie wir das klassischerweise kennen, wo wir einfach eine Grenze drum ziehen können, eine Mauer drum bauen können, um alle draußen zu halten, die nicht Teil dieses Reichs sind. Es ist ein Reich ohne direkte sichtbare Grenzen. Und das macht es natürlich anfällig für Betrüger. Und ich denke, die adressiert Jesus hier. Ja. Leute, die vorgeben, etwas zu sein, was sie aber nicht sind. Die dafür auch gewisse Mittel haben, aber trotzdem nicht dabei sind. Es ist offen für Betrüger. Das sehen wir auch nochmal im nächsten Vers. Matthäus 24, Vers 5. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und werden viele irreführen. Auch wieder ein klarer Hinweis, es ist ja im Gespräch mit seinen Jüngern, auf diese Betrüger, auf diese, die sich auf Jesus beziehen, aber nicht wirklich dabei sind. Und jetzt haben wir ja ein Dilemma, wenn wir das so sehen. Zum einen sind die Leute, die zu Jesus gehören, repräsentieren ihn. Zum anderen gibt es aber auch diese Betrüger. Und um das Ganze miteinander in Verbindung zu bringen, möchte ich euch Teile aus Epheser 2 vorlesen, ab Vers 16. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengeführt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündigt. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Paulus schreibt hier an die Epheser eine Gemeinde, bezieht sich aber ja wieder auf die weltweite Gemeinde, wenn er davon schreibt, zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengeführt. Die Epheser in uns ist dann auch wieder ein Teil dieser Gesamtgemeinde. Und für diese Gemeinde Christi, die sich wirklich, die wirklich seine wahren Nachfolger sind, für die gilt, dass sie nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht sind, sondern dass sie zu seinem heiligen Volk gehören und Bürger des Himmels sind. Das finde ich sehr erstaunlich, einfach krass, diese Vorstellung, jetzt bei Gott eines Tages zu sein und dass wir jetzt schon sagen können, dass wir dieses nicht mehr länger ohne Bürgerrecht sind, sondern dass wir eines Tages bei ihm sein werden und dass wir jetzt schon sagen können, dass wir Bürger des Himmels sind durch seinen Heiligen Geist. Dieses Konzept von Bürgersein, das erinnert ja wieder sehr stark an einen Staat, um wieder den Vergleich zu ziehen. Es ist ja dieser Staat, den wir nicht direkt sehen, wo wir nicht direkt auf der Karte sagen können, da ist der Himmel. Und wenn es jetzt diesen Staat, diesen Himmel gibt, dann was ist dann eigentlich die Gemeinde hier? Und dafür habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das ist die deutsche Botschaft in Ankara. Ja, ein kleines, nettes Häuschen. Und Jonathan Lehman, er schreibt das auch in seinem Buch, daher habe ich diesen Vergleich, dass die Gemeinde, die lokale Gemeinde, eigentlich wie eine Botschaft ist des Himmels. Ja? Also wenn ihr irgendwo in einem Urlaub seid und ihr verliert euren Pass, euren Ausweis, der bestätigt, ja, ihr seid deutsche Staatsbürger oder amerikanische Staatsbürger oder welche Staatsbürger auch immer, dann könnt ihr hoffentlich zu einer Botschaft gehen und irgendwelche anderen Dokumente vorweisen, die das nahelegen, dass diese Botschaft euch den Pass wieder ausstellt, dass ihr wieder reisen könnt, dass ihr wieder zurück nach Hause kommt. Was kann die Botschaft machen? Was kann die Botschaft nicht machen? Sie kann nicht jemanden einfach zum Staatsbürger erklären. Ich kann jetzt nicht einfach in die amerikanische Botschaft gehen und sagen, ja, ich möchte einfach Amerikaner sein, ich kann auch ganz gut Englisch. Bitte nehmt mich doch als Amerikaner auf. Das kann die Botschaft nicht machen. Und so ähnlich ist es auch bei uns als Gemeinde. Wir können nur das bestätigen, was geistlich schon geschehen ist. Wir können nur jemanden sagen, ja, wir erkennen durch dein Zeugnis, durch das, was wir in deinem Leben sehen, dass du dieser Bürger des Himmels bist und können das gleichzeitig bestätigen und du wirst Teil der Gemeinde. Das ist das, wie wir uns vor diesen Betrügern schützen. Ja, also Jesus baut sein Reich und wir repräsentieren ihn. Gleichzeitig gibt es diese Betrüger. Und Teil der Gemeinde zu werden, heißt, dass das Zeugnis bestätigt wird, dass es weniger wahrscheinlich ist, ein Betrüger zu sein. Das Zeugnis einfach legitimiert. Durch diese Botschaft, durch diesen Vorposten als Gemeinde des Himmels. Der Vorposten des Himmels. Das Ganze wird nochmal in 2. Korinther 5 aufgegriffen. Ich lese ab Vers 19. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hatte die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Im Auftrag von Christus als seine Gesandten. Luther schreibt, Botschafter an Christi Stadt. Ich habe nur alle Bibelstellen hier in der neuen Genfer Übersetzung, deswegen wollte ich da nicht plötzlich wechseln. Aber es greift nochmal diesen Gedanken auf. Wenn wir Botschafter sind, dann haben wir ja auch eine Botschaft, von der wir ausgehen. Also sowohl die Botschaft, die wir verkünden, als auch die Botschaft als Gemeinde. Ja, wir sind Gesandte, was wiederum aufgreift. Ja, ein Gesandter muss erstmal ausgesendet werden. Er, der aussendet, hat ein bestimmtes Anliegen, das durch den Gesandten vertreten wird, repräsentiert wird. Und das greift es beides halt auf. Dass die Gemeinde bestätigt, dass eine Person ein Bürgerrecht hat und dass das Zeugnis dadurch legitimiert wird. Der letzte Punkt, den ich rausgegriffen habe, also es gibt sehr viele Gründe, Teil des Ganzen werdens, ein verbindlicher Teil einer Gemeinde zu werden, das muss auch nicht die KFB sein. Ja, also es gibt natürlich noch andere bibeltreue Gemeinden, aber da ihr nun mal hier sitzt, ist es vielleicht naheliegend, dass es die KFB sein könnte. Ich habe 4 Punkte, wie gesagt, einmal rausgegriffen. Das soll aber nicht abschließend sein. Also es gibt noch viel mehr, die dafür sprechen, wollte es aber an der Stelle auch nicht überladen. Der letzte Punkt, den ich habe, ist Teil des ganzen Werdens, weil es gut für uns ist. Dazu habe ich eine Bibelstelle mitgebracht aus 1. Korinther 12, Abvers 4. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und unterschiedlich wir auch sind, sein mögen. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. In der Gemeinde jeder seine besondere Aufgabe. Und Paulus schreibt, wir sind aufeinander angewiesen. Der Arm ist aufs Bein angewiesen, es muss alles zusammen funktionieren. Und wir dürfen Mitglied werden. Ja, man spricht ja auch von den Gliedern des Körpers, uns da mit einordnen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn es dann noch andere Teile des Körpers geben, die uns ergänzen, dass wir die Hände haben, die uns waschen können, die für vieles, vieles gut sind, dass wir die Augen haben, dass wir uns orientieren können, dass wir die Zunge haben, die uns Geschmack gibt. Und es ist ja auch in der Medizin sehr verwunderlich, was alles auf alles wiederum Einfluss nimmt. Dass irgendwelche Bauchschmerzen von Zahngeschichten kommen können, was auch immer. Es ist alles eine Einheit miteinander und die wird uns von Gott geschenkt. Und sich da einzuordnen, Teil des Ganzen werden, tut uns einfach gut. Es ist der Platz, den Gott für uns vorgesehen hat, wenn er uns in seine Gemeinde ruft. Und wir dürfen davon profitieren, wie es einfach noch andere Teile des Körpers gibt und wir uns gegenseitig ergänzen und zusammen einfach seinen Namen verherrlichen. Also ich fasse nochmal kurz die 4 Gründe zusammen. Teil des Ganzen werden, weil es dem biblischen Bild von Gemeinde entspricht. Teil des Ganzen werden, weil Jesus seine Gemeinde baut, wir damit auch Anteil einfach an Jesus selbst haben dürfen, wenn er doch der Baumeister ist und uns in die Hand nimmt als seine Steine. Teil des Ganzen werden, weil wir Jesus repräsentieren. Danke auch mit der Botschaft, die das Zeugnis bestätigt. Und der 4. Teil, Teil des Ganzen werden, weil es gut für uns ist. Also die Bibel hat, wie ich schon angesprochen habe, viel mehr Bilder für Gemeinde. Da ist noch die Familie, die einfach Beziehung repräsentiert. Da ist das Bild des Tempels, Bild vom Weinstock, die Abhängigkeit von Christus repräsentiert. Also so reichhaltig, dass ich es gar nicht hier zusammenfassen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall, das mal selbst nachzugucken und zu studieren, was das eigentlich alles mehr ist als nur Mitgliedschaft, wenn wir Teil einer Gemeinde werden. Zum Schluss habe ich noch ein paar praktische Gedanken zur Gemeindemitgliedschaft. Das als erstes sind da die vier Vs. Wer beim Kompass-Seminar dabei war oder auch sonst schon mal in die Gemeindeunterlagen geguckt hat, dann tauchen da immer wieder diese vier Vs auf. Die stehen für Verbindlichkeit, Vertrauen, Verantwortung und Veränderung. Ja, also alles startet damit eigentlich, es erstmal verbindlich zu machen. Nur wenn wir wirklich verbindlich sind, ist das eine Grundlage, aus der Vertrauen wachsen kann. Wenn das Vertrauen da ist, dann können wir auch Verantwortung übernehmen. Und diese Verantwortung wird uns durch Jesus natürlich selbst irgendwann verändern. Dadurch können wir es überhaupt erst schaffen, uns verändern zu lassen und ihm ähnlicher zu werden. Also diese vier Vs zu leben, ist einfach auch Teil von Gemeindemitgliedschaft. Dann ist es ja sehr gut, einfach eine gemeinsame Grundlage zu haben. Jetzt sagt ihr doch, ja, wir haben doch, sagt ihr vielleicht, als Grundlage die Bibel, wir haben doch Gottes Wort. Das ist doch unsere Grundlage. Aber dann ist die Frage, warum gibt es denn so viele verschiedene Gemeinden? Die haben doch auch alle Gottes Wort. Ja? Warum sieht die katholische Kirche Dinge ganz anders, als wir es hier tun? Die haben doch auch Gottes Wort. Das sind doch teilweise auch Theologen, die wirklich sein Wort studiert haben. Also, wie ihr seht, reicht es nicht einfach nur als Aussage zu sagen, ja, wir haben doch Gottes Wort. Wir müssen auch darüber reden, ja, wie verstehen wir Gottes Wort? Was ist es wirklich, was wir daraus für unser Leben ganz konkret ableiten? Da werden auch sehr verschiedene Schlüsse gezogen. Ja? Und da einfach zu sagen, ja, wir als Gemeinde haben dieses Gemeindeverständnis, dieses Verständnis von Gottes Wort, das schafft eine gemeinsame Grundlage, auf der wirklich wir hier Gemeinde bauen können. Ja? Das andere würde in zu viele verschiedene Richtungen gehen, wenn der das eine so auslegt, der andere so. Wir brauchen erstmal diese Gemeinde, ganz gemeinsame Ausrichtung der wirklichen Grundlagen. Es gibt dann immer noch Themen natürlich, über die wir reden müssen und reden dürfen. Aber so grundsätzliche Dinge ist einfach gut, wenn es geklärt ist. Das schafft Ordnung. Beim Thema Ordnung habe ich noch den Struktur für unser Leben. Damit meine ich, dass es ja eine Gemeindestruktur gibt. Vielleicht kann man auch sagen, ein Gemeindeorganismus, in dem man sich dann befindet. Wir selbst sind ja immer wieder angegriffen. Wir selbst sündigen immer wieder. Und wir selbst können ja nicht der Maßstab sein. Wir können ja nicht nur zu sagen, ja, all das, was wir denken, das ist richtig und all das, was alle anderen denken, ist falsch. Wenn das jeder denkt, so kommen wir ja nicht weiter. Das heißt, wir brauchen uns gegenseitig, wie in diesem Leib. Wir brauchen uns gegenseitig, dass wir uns, wie es in der Definition heißt, beaufsichtigen. Wir brauchen uns gegenseitig, dass wir uns ermutigen und dass wir uns gegenseitig immer wieder auf Kurs bringen. Ja? Und Teil der Gemeinde zu werden, heißt dann auch Teil dieser Struktur zu werden. Es gibt einfach Leiter, die dann in diesem Moment ganz konkret verantwortlich für mich sind. Es gibt Leiter, denen ich vertrauen darf. Gibt aber auch einen Ort, wo sich um mich gekümmert wird, wenn es mir mal schlecht gibt. Ja, also es ist eine Struktur für unser Leben, die wir uns unterstellen. Und ohne diese verbindliche Mitgliedschaft, ohne Teil zu sein, eigentlich nicht so gelebt werden kann. Und als abschließenden praktischen Punkt ist dann, wenn wir so viele Punkte haben, die dafür sprechen, was sind denn eigentlich noch, dann braucht es schon sehr, sehr gute Gründe, was überhaupt noch dagegen spricht, Teil der Gemeinde zu werden. Was ist jetzt so stark, dass man die Bilder, die uns mitgegeben werden, die Aussagen, die Jesus selbst tätigt, zu seiner Gemeinde, dass wir die verwerfen und sagen, ja, nee, es reicht einfach, wenn ich mit dem Herzen dabei bin. Ja, dadurch ändert sich doch nichts an meinem Christsein, wenn ich irgendwo Gemeindemitglied bin oder nicht. Es war in meiner Zeit, als ich studiert habe, in Reutlingen auch so, da war ich bei Campus für Christus, das ist so eine christliche Studentengruppe. Und zusätzlich bin ich auch noch in eine Gemeinde gegangen, habe da auch einen Dienst übernommen, aber habe eigentlich nicht so wirklich gesehen, ja, warum sollte ich denn Teil der Gemeinde noch werden? Ja, es reicht doch eigentlich, wenn ich dabei bin und wenn ich mich engagiere. Aber aus den genannten Punkten, die ich vorhin erwähnt habe, greift das einfach zu kurz. Ja? Wenn ich nicht Teil der Gemeinde bin, dann ordne ich mich ja auch nicht in diese Struktur ein. Wer hat denn dann überhaupt das Recht, mal in mein Leben zu sprechen? Wer kann mich denn mal korrigieren? Wer baut mich denn auf, wenn ich dann mal am Boden bin? Wer hat mich denn überhaupt auf dem Schirm, wenn ich nicht Teil dieser Gemeinde bin? Also, es macht schon ein anderes Christsein aus, ob du Teil einer Gemeinde bist oder nicht. Und als Schlussgedanken habe ich vor uns noch Text aus Philipper 2, Vers 1 mitgebracht. Vers 2 und 3 sind übrigens auch unsere Hochzeitsverse. Und ich lese es euch einfach mal vor und sage euch dann noch meinen abschließenden Gedanken. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten, als Menschen, die mit Christus verbunden sind. Ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Ja, wir sind hier. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Also das klingt für mich überhaupt nicht nach einem Losungskonstrukt, wo jeder für sich selbst entscheidet, ob er sich jetzt zur Gemeinde zählt oder nicht, ob er heute mal da ist oder nicht. Ja, wir sollten uns ganz einig sein, also wirklich eine gemeinsame Grundlage haben, die von Liebe geprägt ist, wo wir durch Liebe miteinander verbunden sind. Das ist auch ein Akt der Liebe, sich zu seinen Geschwistern zu stellen, zu sagen, ich bin offizieller Teil der Gemeinde, ich stelle mich dazu und fest zusammenhaltet. Es gibt viele Dinge, die uns umwerfen wollen, viele Anfeindungen. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, wer fest dabei ist und dass wir dieses Fest zusammenhalten durch Gottes Gnade schaffen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein reichhaltiges Wort. Ja, und du siehst, egal was ich sage, ich greife zu kurz. Ich kann nicht ansatzweise die Herrlichkeit herausstellen, die darin wohnt. So bitte ich dich einfach, ja, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns ja deine Herrlichkeit da drin erkennen lässt und dass du uns klar machst, was dir wichtig ist und was du mit uns als Gemeinde vorhast. Bitte ich wirklich, ja, dass derjenige oder diejenige, die noch hadert, aber eigentlich sich als Teil der Gemeinde fühlt, dass du es ermöglichst, dass wir ja offen miteinander ins Gespräch kommen können und ja vielleicht Dinge festmachen können, die festgemacht gehören. Ja, ich bitte dich da einfach um deine Führung und Leitung für deine Gemeinde und ich danke dir für den Segen, den du bis jetzt ausgibst.